Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, herzlich willkommen. Und ich war mal wieder nicht allein im Studio. In unserem Popkultur-Wochentalk waren in dieser Woche zu Gast die Kultur- und Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut, die uns aus Leipzig zugeschaltet war, und der Journalist und Podcaster für Netzkultur und Digitales Dennis Kogel. Drei Menschen und drei Themen gab es mal wieder. Unter anderem das offizielle Porträt von King Charles III., das, sagen wir, sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist rot, sehr rot, das erste offizielle Porträt von King Charles, das am vergangenen Dienstag in London vorgestellt wurde und das dem König offenbar sehr gefällt. Der britische Porträtkünstler Jonathan Yeo hat Charles in knallroter Uniform als Oberst der walisischen Garde dargestellt. Es ist ein fast fotorealistisch anmutendes Gesicht des Königs, was da gütig lächelt. Der gesamte Hintergrund steht dazu wie im Kontrast in leuchtendem, ja, man könnte fast sagen brennenden Blutrot, wie ein Satan aus der Hölle, schreibt ein Kritiker. Oder noch krasser, wie die wahr gewordene Version von Charles und Camillas Tampon-Gate. Dennis und Anne-Kathrin, also vielleicht erstmal die Frage, wie gefällt euch das Porträt des Königs, Dennis?
Ich hatte so einen Tweet dazu gesehen, den ich sehr, sehr passend fand, war, das sieht aus wie etwas, was in so einem Videospiel in so einer schrecklichen Blutfestung hängt, irgendwo hinter so einem Endboss, der sowas wie Morgoroth, der Blutrünstige, heißt oder sowas. Und ich fand das als sowas irgendwie ganz witzig und erschreckend. Und also inzwischen, ich mag es ein bisschen.
Anne-Kathrin, wie geht's dir mit diesem Bild?
Also ich dachte bislang, ich hätte dazu eine unpopular Opinion, aber wie ich gerade aus Dennis' Urteil rausgehört habe und es gefällt ihm auch ein bisschen, mir gefällt das Bild tatsächlich ziemlich gut. Ich finde es auch nicht nur blutig und feurig, weil es ist auch ziemlich viel so rosa Farben drin und ich finde, es ist so schillernd zwischen feierlich und bedrohlich. Und ich finde, dass dieses Bild so ganz, ganz viele Kontraste aufwirft, die ich tatsächlich auch aus malerischer Sicht sehr spannend finde. Aber auch natürlich, wenn man sich so anschaut, was soll so ein Bild? Und so ein Bild soll ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis thematisieren zwischen der Person, die porträtiert wird, nämlich Charles, und und auch diesem Amt, das er verkörpert. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das so, ich mag das Bild. Und ich finde auch, by the way, darüber spricht ja keiner, er ist sehr gut getroffen.
Das finde ich interessant. Und da an der Stelle würde ich auch sehr gerne nochmal weiter mit euch denken. Also es gibt ja im Guardian auch eine eher kritische Haltung. Jonathan Jones, der da schreibt, das sei viel zu oberflächlich, viel zu schmeichelhaft, viel zu banal.
Und auch kitschig, ne?
Und auch kitschig, aber das war wirklich Entscheidende, das finde ich, dass er beschreibt, dass dieses Porträt nämlich die Persönlichkeit des Königs nicht erfassen würde. Und ich finde, das ist ja auch eine Spur, Anne-Kathrin, die du da gerade aufmachst, ob es das Porträt schafft, das Spezifische dieser Persönlichkeit einzufangen. Und an der Stelle finde ich auch, ist das Rot geradezu irritierend, weil es ja diese, ich finde schon auch eher sonst dezente, um nicht zu sagen etwas farblose Persönlichkeit des Königs, geradezu nochmal unterstreicht. Also man könnte sagen, wie so eine Art fast ironischer Kommentar, oder gehe ich damit zu weit?
Also darf ich antworten?
Nee, genau, genau,
mach
du eine Kette. Ja, ja.
Ganz kurz, ich meine, ich wollte nur sagen, ich muss zugeben, dass ich auch so ein bisschen The Crown geschult bin.
Ah. Ne?
Also diese Serie über das Leben der Queen. Und ich finde, dass er in dieser Serie wird Charles immer als jemand dargestellt, der auch so viele Selbstzweifel hat und Unsicherheiten hat und gleichzeitig aber ja sich immer versucht, irgendwie in so eine starke Position zu bringen. Und ich weiß nicht warum, für mich verkörpert das dieses kontrastreiche Bild total stark. Ne? Also es ist auch ein sich selbst oder diese Person selbst so hinterfragendes Bild. Also so lese ich das tatsächlich.
Ich bin auch großer Crown-Fan gewesen und ich fand so in den späteren Staffeln, die Serie war so ein bisschen Charles-Propaganda, sogar hatte ich so das Gefühl. Also
okay.
Er wurde, ne, ich, weil er hatte ja nicht den besten Ruf, so, aber in der Serie ich bin mit ihm warm geworden dann durch die Serie, weil er dargestellt wird wie jemand auch, der so ein bisschen mit Traditionen brechen möchte, der einsteht für Soziales, für Umweltschutz, für Kinder und so. Es gibt diese Szene, wo Dominic West als Charles irgendwie versucht, Break zu dancen, so ganz, ganz cringy und sowas. Aber er wirkt da wie so ein Mensch, der versucht, modern zu sein. Mhm. Und ich glaube, das soll das auch so einfangen. Ne? So von wegen so, hey, ich bin der neue König, ich habe keine Angst davor, so ein bisschen poppiger zu sein. Ja. Und ich finde es auch süß, dass da neben ihm auf dem Bild dieser Schmetterling flattert, so von wegen so, als so ein kleiner, so hey, ich finde auch Natur schön vielleicht. Also irgendwie, also ich glaube, so sieht er sich. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen was ihn einfangen soll.
Also in jedem Fall ist ja super interessant auch so ein bisschen die Frage, die darüber hinausgeht, wie überhaupt in diesen Tagen ein mächtiger Mensch porträtiert werden kann, vielleicht ja auch eben insbesondere ein König, wie so ein Porträt in diesen Tagen überhaupt aussehen müsste, um gelungen zu sein. Und in dem Zusammenhang wollte ich nochmal ganz ketzerisch fragen, was haltet ihr eigentlich von dem Medium Ölbild in diesem Zusammenhang? Ist nicht das allein schon ein bisschen outdated, Anne-Kathrin?
Ich finde das ganz und gar nicht outdated. Ich finde tatsächlich, dass die Malerei, von mir aus auch die Ölmalerei, auch andere Formen von Malerei, eher sogar so eine Renaissance erleben im Zeitalter der sozialen Medien. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die sozialen Medien so eine Reaktionskultur sind. Also wir warten immer schon darauf, dass es so Material gibt, das wir interpretieren können. Und ich meine, was kann man besser interpretieren als Malereien? Und das sieht man auch immer wieder. Man hat dann, also ich meine, es ist ja auch so in der Tradition des Herrscherbildes, also es ist so symbolisch aufgeladen durch diesen Schmetterling. Es ist so ein bisschen expressiv, modernistisch. Und da ist natürlich so viel Raum für Interpretation. Und ich bin mir auch sicher, ehrlich gesagt, dass die da nicht total auf dem Schlauch standen, sondern dass sie natürlich auch wussten, dass dieses Bild breit besprochen werden würde und dass natürlich auch das Rot entsprechende Assoziationen auslösen muss, ja, und auch wird. Und das ist dann natürlich auch passiert. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Malerei dafür sehr gut geeignet ist.
Mhm. Und in dem Zusammenhang, also wird ja auch immer so als absolutes Positivbeispiel genannt. Und da würde ich dann auch absolut einstimmen, das Porträt von Queen Elizabeth, das Lucian Freud gemalt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vor eurem inneren Auge habt. Das ist ja wenig idealisierend, wenig beschönigend. Der übergroße Kopf dieser ja doch wirklich alternden Königin mit Schmuck und auch mit so einer Krone, die wirkt, als hätte sie sehr viel Gewicht, als würde sie diese Frau fast ein bisschen erdrücken. Viele Falten haben sich da ins Gesicht gegraben. Der Blick geht so nach innen, so als dächte sie vielleicht auch über ihre eigene Verlorenheit nach. Also ich finde, das ist ein Bild, da wirkt sie verletzlich. Und trotzdem hat sie ganz viel Würde, ganz viel Menschlichkeit. Das hat mich total überzeugt, weil es so authentisch ist. Ich weiß nicht, habt ihr es vor eurem inneren Auge?
Ja, ich habe darüber, also Lucian Freud mit diesem Bild war dann auch so in den Medien auch einfach, dann habe ich mich irgendwie ganz viel mit ihm angefangen zu beschäftigen. Und das ist ja ganz interessant, weil über das Bild wird ja gesagt, er hätte sich da viel mehr selbst gemalt als die Queen.
Das ist spannend.
So, ne, weil man dann auch irgendwie sein alterndes Gesicht in ihrem Gesicht sieht. Aber da war natürlich auch interessant, im Gegensatz zu diesem großen Charles-Porträt, war das ja wirklich ganz, ganz klein. Also quasi, das ist ein kleines Bild und das ganze Bild wird ausgefüllt von ihrem Gesicht. Also auch da irgendwie so diese Interpretation von wegen, also ich also weiß nicht, ich lehne mich da jetzt vielleicht aus dem Fenster, dass er da sagen wollte, die ist auch nur ein Mensch oder so, ne, wie wir alle. Mhm. Also, aber schon auch wieder interessant. Also, ne, ich merke, da kann man irgendwie auch wieder viel drüber reden und interpretieren. Und ich finde, das ist das Schöne daran, oder?
Mhm. Ich finde auch, also das Sympathische an dem Bild ist, dass es klein ist. Ich finde, das, was mich so eigentlich gar nicht so stark überzeugt, ist, dass es eben diesen Komplettfokus auf das Gesicht legt, ne? Also das Gesicht als Spiegel auch der Seele, egal ob da jetzt selber mit drin ist oder nicht, das finde ich interessant, aber das hebt sie natürlich auch nochmal hervor, ne? Also es geht jetzt wirklich hier um die Queen und ausschließlich um sie, vielleicht sogar als Menschen. Und ich finde das Tolle an dem Porträt jetzt von Charles, und da hat es mich ein bisschen erinnert an das Obama-Porträt von Kehinde Wiley, das ja auch vor einigen Jahren mal sehr stark in den Medien besprochen wurde, wo er so vor einem grünen, so einer grünen Pflanzenlandschaft sitzt, sag ich mal. Und da mag ich eigentlich, dass die so eingehen in ihre Umwelt. Und es ist so, es geht so um Vernetzung, um so eine Abhängigkeit, um so ein Eingebundensein in Kontexte, in auch dieses Amt natürlich, dass sie vertreten müssen, aber als Mensch. Und ich finde, sowohl Charles als auch damals Obama wirken auch tatsächlich menschlich in dieser Eingebundenheit. Und deswegen überzeugt mich das fast noch ein bisschen mehr. Aber ich mag das Freud-Porträt auch ganz gern. Ja.
Also ich finde auf jeden Fall auch hochinteressant, dass ja alle drei genannten Beispiele, also das von Obama, das von der Queen Elizabeth und auch das von Charles, bei den Porträtierten selbst großen Gefallen ausgelöst hat. Und es gibt ja so auch so ganz schöne, spannende Beispiele, wo die Porträtierten wahnsinnig unglücklich waren und stinksauer auf Winston Churchill. Da gibt es ein tolles Porträt, das ihn also aus seiner Perspektive so karikiert, dass er es wirklich verbieten, abhängen, ich weiß nicht, wie, was wollte. Und es gibt auch gerade im Zuge dieser Diskussion ein wirklich tolles Porträt der sehr, sehr reichen Australierin Gina Reinhardt.
Das ist so gut.
Das ist so lustig. Also das ist halt auch wirklich ein sehr treffendes Porträt, aber das zeigt sie nicht mit Doppel, sondern ich würde sagen schon mit Triple-Kinn. Und das ist wirklich so, dass die auch verfügt hat, dass das bitteschön aus der National Gallery of Australia herausgenommen werden sollte. Also das sind auch einfach sehr, sehr schöne Beispiele, wo offenbar diese Balance zwischen, künstlerischem Anspruch, dass der Porträtierte sich gefallen muss, aber auch, dass das Publikum, die Öffentlichkeit das Bild gutieren muss, eben nicht so ganz aufgegangen ist. Und es scheint ja insgesamt einfach auch eine sehr, sehr schwierige Balance.
Ja, ich frage mich aber auch zum Beispiel, warum das eigentlich so ist, dass wir so überrascht sind von diesen eher modernen Interpretationen. Also die moderne Porträtkunst hat sich ja offensichtlich weiterentwickelt und benutzt da irgendwie moderne Formen. Und trotzdem sind dann alle irgendwie ganz überrascht, warum das nicht aussieht wie aus dem, weiß nicht, 16. Jahrhundert oder sowas. Und sind so, was, rot, das darf nicht sein. Und ein Schmetterling, nein. Das soll bitte einfach nur ganz, ganz naturalistisch sein. Ich frage mich, warum das so ist, also warum wir da so hängen geblieben sind.
Sie hören den Kompressor Popkultur Wochentalk mit meinen Gästen, der Kultur- und Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut und dem Netz- und Digitalexperten Dennis Kogel. Und Dennis, du hast uns ein Thema mitgebracht, was anlässlich von zwei wichtigen Tech-Präsentationen in dieser Woche aufgeploppt ist. ChatGPT und Google haben jeweils große Neuentwicklungen vorgestellt und es ging da beide Male um KI-Sprachassistenten. Was war für dich das Bemerkenswerte an dieser Vorstellung?
Das Interessante ist, dass beide Firmen, also OpenAI, die Leute hinter ChatGPT und dann eben Google, dass die gezeigt haben, ja, wir wollen, dass wir in Zukunft mit unseren KI-Sprachassistenten so ganz natürlich plaudern. Also das macht man dann an und dann ist man so, hey, na, hallo ChatGPT, wie geht's dir so? Und dann sagt ChatGPT, na, auch mir geht's ganz gut. Vielleicht können wir so ein Beispiel hören, wie sich das anhört.
Ist das übrigens schon ein Beispiel von der Präsentation?
Mhm. Hey ChatGPT, I'm Mark. How are you?
Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you?
Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit?
Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath.
Also man hört ganz viel Emotionen in der Stimme, so er erzählt so ein bisschen.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade Schwierigkeiten zu trennen, wer da echt ist und wer KI. Das finde ich schon ziemlich überzeugend.
Ja, Marc ist der Programmierer und die weibliche Stimme ist dann natürlich die Assistentin. Mhm. Und was interessant daran war, also einerseits, dass beide Firmen jetzt auf diese Sprachmodelle setzen und dann andererseits, dass dann beide Firmen so einen Verweis gemacht haben zu einem Science-Fiction-Film, zu Her. Von 2013, Spike Jonze, Film mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson als Sprachassistentin. Und das hat diese Woche für so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, erhöhte Augenbrauen gesorgt. Stirnrunzeln vielleicht auch, weil, weiß nicht, wie es euch geht, aber Her ist kein, also das ist kein Film, der zeigt, wie toll Sprachassistenten und KI ist oder sowas. Also das ist
vielleicht nochmal für alle, die, die den Film jetzt nicht mehr so auf der Pfanne haben oder noch gar nicht gesehen haben. Also das ist im Grunde die Geschichte von einem einsamen Mann, der ja so wie mit Siri anfängt, also mit Her, mit dieser künstlichen Stimme zu sprechen und sich in die verknallt. Ne?
Genau, ja, er verliebt sich in sie, er ist getrennt von seiner Ehefrau, verliebt sich dann in sie, fängt eine Beziehung an, auch später eine sexuelle Beziehung. Und ja, Spoiler, am Ende verlässt sie ihn. Und
oh. Okay, wir hören trotzdem noch mal ganz kurz. Scarlett Johansson spielt, die, also beziehungsweise spricht diese tolle Stimme.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
Ja, und ich habe mir jetzt den Film nochmal angeschaut und ich fand es echt interessant, weil, naja, es zeigt eigentlich eine Welt, in der wir sehr entfremdet sind voneinander. Mhm. Also die Menschen gucken sich sehr selten an. Theodore, Joaquin Phoenix im Film, hat ganz, ganz wenige Freunde, hat Schwierigkeiten mit Bindungen. Leute sind irgendwie verunsichert von der Welt und sowas. Und ja, begeben sich halt in Beziehungen mit diesen Sprachassistenten, weil das einfacher ist, als halt mit unseren Emotionen und unseren Gefühlen umzugehen. Und es ist auch interessant, weil Joaquin Phoenix ist im Film auch ein furchtbarer Typ eigentlich. Also er findet Scarlett Johansson, die Sprachassistenten, findet er toll, solange sie happy und unkompliziert und immer für ihn da ist, und sobald sie eigene Interessen entwickelt, findet er es dann ein bisschen gruselig und wird sofort eifersüchtig und sowas. Also es ist so ein bisschen, es ist schon ein bisschen frauenfeindlich, was der, also ich weiß nicht, wer kein, finde ich, finde den nicht, ist, der ist kein guter Typ. So
und, der Sam Altman von OpenAI hat wirklich ganz, ganz offensiv nach der Präsentation seines Sprachtools auch getwittert, einfach nur so als sei das leuchtende Vorbild.
Ja.
Und das macht viele so ein bisschen ratlos.
Ja. Ja, genau. Es ist wirklich, wirklich so von wegen, okay, haben wir denselben Film gesehen? So? Mhm. Und es gibt da so zwei Thesen darüber, warum das so ist. Also das eine ist quasi, das würde ich vielleicht auch so ein bisschen unterschreiben, Leute in so Big Tech, in so großen Tech-Konferenzen kapieren nicht, was in Literatur und Science Fiction vor allem passiert. Also, dass das schon auch gesellschaftskritisch ist. So. Also Beispiel Elon Musk, der sagt, mein Cybertruck, ne, dieses urhässliche, eckige Ding, so, das ist etwas, was der Blade Runner in Blade Runner fahren wird. Und es ist so, Blade Runner ist voll die Horrorvorstellung einer Welt. Warum möchtest du da drin fahren? Das ist ja total furchtbar. Mhm. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit?
Also, ja, ich weiß nicht. Ich frage mich, also wenn man wirklich davon ausgeht, dass Tech Konzerne gezielt auch auf dystopische Versionen zurückgreifen, machen die das vielleicht, weil das trotzdem so powerful ist, weil diese Dystopien trotzdem so eine Macht haben, weil die so, ja, so, weiß ich nicht, einen doch so faszinieren, Anne-Kathrin?
Ja, ich stimme dir zu. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es natürlich erstmal so Narrationen sind, die sehr alt sind und deswegen natürlich ja total anschlussfähig, auch für unsere Emotionen. Wir wissen sofort auch, was wir fühlen sollen, und dazu gehört natürlich einerseits Angst, aber dazu gehört vielleicht ja auch Neugier und vielleicht auch eine gewisse Verheißung, sag ich mal. Wir verstehen sofort, wenn wir lesen, okay, darum geht es jetzt bei diesem Sprachassistenten. Ne? Also das ist uns sofort klar. Und auf der anderen Seite denke ich eben, und das finde ich eigentlich so spannend an diesen Fällen, dass es diese Tech-Unternehmer dann auch gerne benutzen, diese Dystopien, um eigentlich ihre eigene Macht und ihre eigene Stärke zu demonstrieren. Denn sie sind natürlich für auch das Realwerden dieser Dystopien sozusagen gewappnet. Ne? Mhm. Also es ist eigentlich fast schon so eine Überlegenheitsgeste, die Dystopie zu nehmen und zu sagen, aber wir haben die ja unter Kontrolle, wenn wir die so aufsetzen. Mhm. Und wenn es real wird sozusagen, dann sind natürlich auch die nicht diejenigen, die vielleicht darunter leiden werden. Also viele andere Menschen ja, aber ne, vereinzelte Tech-Unternehmer vielleicht ja auch eher nicht. Und ich glaube, es geht ein bisschen auch darum. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen aus der Nerdkultur oder so ein Selbstverständnis dieser Nerdkultur auch als ja Leute, die mehr wissen, die ein spezifisches Hintergrund und Insiderwissen haben, sich dann teilweise vielleicht sogar auserwählt fühlen und so weiter und überlegen fühlen, dass sie das eben damit auch ein bisschen demonstrieren.
Ja, große Zustimmung, weil, also ich habe auch so einen tollen Newsletter gelesen, Brian Merchant, so ein Autor, der hat geschrieben, ja, the dystopia is the point, also die Dystopie ist, also das soll genau diese Dystopien, an diese Dystopien erinnern, weil das ja die Macht der Technologie zeigt, die tatsächlich gar nicht so mächtig ist. Also ne, im Film Scarlett Johansson als KI, sie ist tatsächlich intelligent, sie wird ihrer selbst bewusst, sie entwickelt eine eigene Persönlichkeit und am Ende ja, entflieht sie ihren KI-Grenzen und wird, weiß ich nicht, ein tatsächliches Wesen oder so. ChatGPT ist nicht intelligent, also ne, das reiht Worte aneinander, die es nicht versteht. Es ergibt einfach nur, also technisch ist das nicht intelligent, sondern es ist einfach eine Maschine, die Worte aneinander reiht und die wir dann als Menschen irgendwie mit Sinn füllen und daraus irgendwie eine Intelligenz ableiten. Und wenn man dann aber sagt, das ist wie Her, dann sehe ich da so ein bisschen auch ne, den Drang, dass wir diesen Zweifel überspringen und das wirkt da wirklich halt auch diesen Film da drin sehen. Finde ich zumindest perfide.
Darf ich nochmal fragen, wie geht eigentlich Her aus?
Sie freundet sich mit anderen KIs an, beginnt Beziehungen mit, ich glaube, irgendwie 600 anderen Menschen und KIs und also öffnet ihre Beziehungen quasi, aber nur so von ihrer Seite aus und ja, verlässt ihn dann, weil sie, weiß ich nicht, in die KI-Welt entflieht oder sowas und er ist dann ganz traurig und wieder einsam und muss sich vielleicht mit echten Frauen beschäftigen.
Also ich überlege gerade sowas wie die Moral von der Geschichte. Also, dass sich Entwickler, Wissenschaft immer schon an Science Fiction orientiert hat, das oder auch umgekehrt, das ist, finde ich, ja eine Binse und auch irgendwie total hilfreich. Aber vielleicht sollte, wenn unsere Gesellschaft darüber nachdenken will, wohin all diese Entwicklungen führen, vielleicht dann eben doch auch mal gucken, ab wann solche Science-Fiction-Szenarien in Dystopien und Horror führen und eben genau vorher die letzte Abfahrt nehmen. Vielleicht so, ne?
Ja, würde ich zustimmen.
Anne-Kathrin, nun zu dir auf TikTok. Da gibt es ein interessantes Phänomen, das, ja, man könnte sagen, mit geradezu klassenkämpferischer Geste gegen Influencer und Celebrities austeilt unter dem Hashtag #BlockOut2024. Was tut sich da gerade?
Genau, also meine Timeline ist voll davon. Ich habe gehört, das ist auch nicht nur auf TikTok ein ziemlich starkes Phänomen, sondern auch auf Twitter, X und Instagram. Und Auslöser dieser Bewegung war ein Auftritt der Influencer oder ein TikTok-Video der Influencerin Hailey Bailey, also so ihr TikTok-Name, die im Anschluss oder im Umfeld der Met-Gala, da hatte sie einige der Personen eben interviewt, die dort eingeladen waren, so ein Blumenkleid getragen hat und so im Stil von Frankreichs Königin Marie Antoinette und dann so in die Kamera gesprochen hat, let them eat cake, und dann ging so ein Viral los, so eine Musik los. Und in diesem Moment, also sie hat sich quasi angeschlossen eigentlich an einen Trend, aber in diesem Moment bekam eben dieses Video im Kontext auch der Met Gala plötzlich so einen gewissen Zynismus, sage ich mal. Und diese Anspielung wurde dann plötzlich von den UserInnen im Social Web sehr ernst genommen und haben so ein gewisses Fass, was offenbar schon sehr voll war, dann auch zum Überlaufen gebracht.
Ja, und vielleicht können wir noch mal ganz kurz hören. Ich glaube, die Hailey, die hat sich dann erstmal entschuldigt. Oder wie ist jetzt dieser folgende Clip sozusagen noch mal zu verstehen?
The sound choice truly had no deeper meaning. I never would have chosen a sound on purpose to highlight wealth disparity or elitism. I never even thought it would be taken in that way because I wasn't elite enough to even be invited to the Met Gala because I'm not elite. I'm a normal person. My dumb self just used an audio that I thought was viral and trending and that people recognized from the Marie Antoinette 2006 movie.
Also es ist eine Entschuldigung.
Genau, es ist eine Entschuldigung, weil sie hat das natürlich nicht so gemeint, wie es gelesen wurde. Ne? Also diese Referenz sozusagen, sie, die sich hier als Marie Antoinette inszeniert und sich ein bisschen über die Hungersnöte lustig macht, war gar nicht so gemeint. Sie hat einfach genau einen Trend mitgemacht, der ohnehin vorhanden war. Und in dieser Entschuldigung finde ich nun eigentlich ziemlich interessant, dass sie dann irgendwie auch nochmal betont, ja, ich war ja gar nicht eingeladen zur Met-Gala. Also das so ein bisschen auch der Vorwurf dieses Movements, die Met-Gala, so das teuerste Event ja, der Welt. Ne? Alle tragen Kleider im mindestens sechsstelligen Kostenbereich und sind natürlich extremst privilegiert. Und sie wollte sozusagen nochmal sagen, aber ich bin ja anders, ich bin ja eine normale Person, ich bin ja eine Influencerin. Mhm. Ja, also können wir drüber sprechen, was ist ja eigentlich auch dieses Bild der Influencer in a way. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass man jetzt hier gemerkt hat an der Reaktion, wie halt viele Followerinnen, Userinnen so im Netz irgendwie keine, also es nicht mehr aushalten, diese kognitive Dissonanz zwischen einerseits diesen extremen Lifestyle-Inhalten, diesem extremen Luxus, der die ganze Zeit gezeigt wird, auch auf ihren persönlichen Feeds und dann natürlich eben aber ja, die Realität, in der wir uns gerade befinden, mit einer weltpolitischen Lage, die hochbrisant ist, mit einer Inflation, die viele ja auch ja dazu bringt, sich all diese Dinge wahrscheinlich niemals leisten zu können. Und diese kognitive Dissonanz, glaube ich, die haben wir schon die ganze Zeit und die beschäftigt uns auch schon die ganze Zeit. Und ja, das wird jetzt hier richtig rausgelassen, eben mit dieser klassenkämpferischen Geste zu sagen, wir blockieren jetzt diese reichen Leute, die ihren Reichtum die ganze Zeit präsentieren. Mhm. Dabei ist es aber nicht stehen geblieben, ne? Also es ging dann, also
können wir vielleicht gleich nochmal, also Dennis, du hast ja schon im Grunde, du hast dir das auch alles angesehen und warst auch fast so ein bisschen, ja, rat bis fassungslos.
Mich hat, ne? mich hat das so fertig gemacht. Also ich finde, das ist so ein interessantes Beispiel für, ich glaube im Englischen nennt man das Context Collapse, also irgendwie den kollabierenden Kontext, weil irgendwie alles kontextlos so im Digitalen so stattfindet, so die, ne, die TikTok-Timeline, die für alle unterschiedlich ist. Ich finde das so spannend, dass das ja, also das ist ja einfach nur so ein viraler Sound, den sie benutzt hat, also den man drunter legt unter Outfit-Reveals. Also das ist ja, das wird von auf TikTok benutzt, wenn Leute zeigen wollen, guck mal, ich habe ein cooles Kleid an und dann benutzt man dieses Let Them Eat Cake aus Marie Antoinette, was im Film der Moment ist, wo sie sagt, ich habe das übrigens niemals gesagt, warum behauptet ihr das alle über mich so? Und dann kommt Le Tigre mit dem coolen Decepticon-Song. Und ich verstehe das nicht, weil es ist so, naja, offensichtlich meint sie damit nicht, von wegen ich hier ganz reich drüben irgendwie in Palästina sterben Menschen. So, dafür wurde sie ja dann auch kritisiert, dass sie sich ja nicht äußert zu Gaza und so. Und das ist so bizarr für mich, weil es ist so, dann so, naja.
Also ich muss doch nochmal ganz kurz aus der Abteilung, ich verstehe das alles nicht, klären. Ja. Also wir müssen, glaube ich, nochmal so ein bisschen sortieren. Eat the Rich Zitat, Marie Antoinette, angeblich cake, ja, hat sie eben ja, anlässlich der Französischen Revolution, als es hieß, das Volk hat kein Essen mehr, gesagt, dann gebt ihnen doch Kuchen. Hm? Und in dem Film, das haben wir hier auch nochmal kurz, klingt das dann so.
Let them eat cake.
He took the bomb.
But we're not gonna eat cake. We're gonna starve the rich. We're gonna eat the rich.
Aha, das ist also schon wieder ein Zusammenschnitt praktisch aus diesem Clip aus dem Film. Dann Le Tigre, von dir gerade gemeint. Und dann hören wir im Anschluss, wen?
Das ist jetzt sozusagen einfach eine von unzähligen UserInnen, die halt ihr Kontra gibt, ne? Also auf Let Them Eat Cake reagiert mit, ja, du hast dich jetzt hier zu früh gefreut aus deiner privilegierten Position heraus, wir essen jetzt die Reihe, we eat the rich, so, ne? Mit so einem anderen Protestschlagwort so gekontert. Und davon gibt es eben viele, aber interessanterweise hat sich das so entwickelt, dass die Kritik eigentlich an diesem, ja, Klassismus, der sich vielleicht darin ausdrückt. Und ich verstehe schon, Dennis, dass du da irritiert warst. Ich dachte auch erst, ja, wieso, das ist doch normal, dieses virale Video. Sie macht eben auch eins davon. Konnte aber, so je mehr dieser Kritiken ich mir angelesen oder angeschaut habe, dann schon auch verstehen, dass das irgendwie auch so zynisch gewendet werden kann. Und das ist aber jetzt alles so ein bisschen überlagert von einer anderen Kritik oder vielleicht auch, ja, einer benachbarten Kritik, nämlich, dass halt viele Prominente, viele Influencer ihre Follower Macht auch, also ihre Reichweite nicht ausnutzen, um auf bestimmte politische Verhältnisse hinzuweisen. Und das ist ja eine Kritik, die wir auch schon lange in den sozialen Medien eigentlich diskutieren und thematisieren. Also viele Influencer, ja, besprechen das dann auch so in ihren Stories, was sie für Einwände bekommen, was sie für Aufforderungen bekommen, was sie auch für einen Druck ausgesetzt sind, sich immer politisch zu äußern. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich interessant, weil ich würde schon sagen, Boykott ist ja auch erstmal nicht unbedingt was Neues, ne? Also hat man immer schon. Aber das Neue ist ja schon, dass es nicht ein Boykott ist, der sich gegen bestimmte Aussagen, gegen bestimmte Meinungen oder Haltungen richtet, sondern dass es eigentlich ein Boykott ist, der sich gegen so eine Nicht-Äußerung richtet, ne? Und das kann ich einerseits nachvollziehen, aber andererseits finde ich das tatsächlich auch so ein bisschen bedrohlich. Denn ich finde schon, dass eigentlich, also ich fände es irgendwie viel angenehmer, wenn mich jemand sozusagen boykottiert, weil ich eine bestimmte Meinung habe, als wenn mich jemand boykottiert, weil ich meine Meinung zurückhalte. Mhm. Ne? Und für mich wäre es ein Teil der Meinungsfreiheit zu sagen, ich habe die Freiheit, meine Meinung nicht zu äußern. Und deswegen sehe ich das tatsächlich auch schon als so ein Angriff auch an bestimmte Grundfesten. Und deswegen finde ich das durchaus eine sehr beachtliche Bewegung. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
Ich würde ganz kurz nur nochmal fragen wollen, das Ganze heißt ja jetzt Blockout 2024. Was für eine Macht haben denn jetzt die Menschen im Netz, die dann sagen, so, denen folge ich jetzt nicht mehr oder so? Also hat das irgendeinen Einfluss?
Ich glaube, das wird sich noch zeigen, aber ich finde total spannend, dass sie zum ersten Mal überhaupt sich darüber bewusst werden, dass sie einen Einfluss haben. Denn wir denken ja immer, wir sind so wahnsinnig ausgeliefert den ganzen Algorithmen und so weiter. Und natürlich hat das Blockieren erstmal an sich schon alleine in Bezug auf die Algorithmen Konsequenzen. Mhm. Ne? Denn in dem Moment kann das Video nicht mehr angezeigt werden. Das heißt, es kriegt keine Views mehr von den Personen. Das heißt, es hat genau, also einfach weniger Reichweite, weniger Aufmerksamkeit. Und das ist ja die Währung, mit der wir im Internet handeln. Insofern hat das auf jeden Fall eine Auswirkung, welches Ausmaß das am Ende oder wie nachhaltig das auch ist, wie lange die Leute das durchziehen. Das wird sich natürlich noch zeigen. Aber diese Bewusstwerdung darüber, dass wir jetzt nicht irgendwie diesen Inhalten ausschließlich so passiv ausgeliefert sind, die finde ich eigentlich sogar erstmal auch positiv. Ne? Mhm. Also da irgendwie so eine Kontrolle zu gewinnen über den eigenen Feed auch.
Ja, also ich bin dabei, wenn man dann irgendwie Leute blockt oder mutet, die man irgendwie blöd findet oder uninteressant. Aber ich finde, dahinter steckt ja, also das, was du gesagt hast, finde ich, Anne-Kathrin, interessant, mit dem diesem Druck, sich äußern zu müssen. Und ich glaube, da steht auch zumindest jetzt bei Hailey Baldwin und irgendwie den anderen InfluencerInnen, die da so angeprangert werden, da auch schon ein definitiver Wunsch, wie sie sich äußern sollen dahinter. Nämlich definitiv gegen was auch immer Israel macht so und pro-palästinensisch. Das ist nämlich, das sehe ich zumindest so in der US-Linken, so dass das etwas ist, was gewünscht wird von vielen, dass dann irgendwie Celebrities, irgendwelche Berühmtheiten sich dann gegen Israel aussprechen. Und das finde ich zumindest fragwürdig, wenn nicht irgendwie auch antisemitisch und gefährlich.
Das würde ich total gerne auch nochmal geklärt haben. Lässt sich das so klar trennen, was hier wirklich Klassenkampf ist und was wirklich schon definitiv einer politischen Agenda folgt?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist schon alles Teil des Ganzen, oder?
Ich glaube auch, wobei, das kann man, glaube ich, nur im Einzelfall auch unterscheiden. Ich hatte jetzt schon den Eindruck im Feed, es gibt so Videos, die sind so ganz klar klassenkämpferische Gesten. Und die finde ich eigentlich auch am interessantesten. Und es gibt Videos, die gehen genau in die Richtung, die Dennis gerade beschrieben hat. Also man wird angeprangert für eine Nichtäußerung und eigentlich aber, genau, wird unterstellt, keine Antwort ist auch diese Antwort. Und deswegen, wollen wir dich jetzt hier boykottieren. Ich glaube, dass es im Einzelfall unterscheidbar ist. Aber natürlich in der Summe, und es ist ja eine Massenbewegung, wird es dann vielleicht ein bisschen ununterscheidbarer.
Früher hieß es Eat the Rich, heute heißt es Blockout 2024 auf Social Media hat letzte Woche. Ja, man kann schon sagen, so eine kleine Revolte, zumindest gegen die A-List-Promis und Influencerinnen und Influencer begonnen, die sich nicht für Gaza einsetzen. Ja, und das war es leider auch schon wieder von uns hier für diese Woche vom Kompressor. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste heute, an Dennis Kogel und an Anne-Kathrin Kohut. Schön, dass ihr da wart. Kommt bald wieder.
Danke für die Einladung und bis bald.